Vor wenigen Wochen hat uns das Pfingstfest daran erinnert, Gott ist ein Gott der Mission, der Sendung. Er sendet seinen Sohn in diese Welt, weil er Menschen zurückholen möchte in die Gemeinschaft mit ihm. Jesus lädt Menschen ein zur Umkehr zu Gott durch seine Verkündigung und durch das, was er tut, durch Wunder und Heilungen. Und Jesus identifiziert sich so sehr mit dem Auftrag, mit der Mission des Vaters, dass er sagt, von mir aus kann ich gar nichts tun, ich folge in allem dem, was ich den Vater tun sehe. Und darum war für Jesus der enge Kontakt mit dem Vater wesentlich. Nur so konnte er immer wieder wissen, welche Prioritäten er setzen sollte. An erster Stelle stand für ihn diese lebendige Verbindung zu Gott. Das Abhängigsein von dem, was der Vater will, das konnte bei Jesus manchmal auch dazu führen, dass er sich den Erwartungen von Menschen verweigerte. Weil er wusste, das ist jetzt nicht die Stunde des Vaters. Das ist nicht das, was er jetzt will. Und dann konnte Jesus auch in dieser Autorität und dieser Gewissheit Nein sagen zu Erwartungen, die Menschen an ihn herantrugen. Nach seiner Auferstehung überträgt Jesus seine Sendung, seine Mission an die Jünger. So wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, sagte ihnen, so sende ich jetzt euch. Nach der Himmelfahrt kehren die Jünger Jesu zurück nach Jerusalem und sie folgen dem, was sie an Jesus gesehen und gelernt haben, indem sie auch miteinander in erwartungsvollem Gebet bleiben. Wie Jesus suchen sie das Angesicht Gottes. Der enge Kontakt mit Gott ist und bleibt auch für sie die Grundlage für ihren Dienst. Und dann erleben sie es, dass Jesus sie in dieses erwartungsvolle Beten hinein mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und damit beginnt, und das ist Pfingsten, ihr Dienst, ihr Zeugnis für Jesus. Sicherlich hatten auch die Jünger damals ihre Vorstellungen, ihre Gedanken und Ideen, wie das denn alles laufen sollte. Und wir erfahren das auch etwa in der Mitte der Apostelgeschichte. Da hatte Paulus so seine ganzen Ideen und Gedanken, was er tun wollte. Und er erlebt, dass der Heilige Geist andere Pläne hat. Maßgeblich bei allem Tun blieb für die Jünger das gemeinsame Beten. Aufmerksam zu sein gegenüber Gott und seinem Willen. In Apostelgeschichte 4 erfahren wir beispielsweise, die Jerusalemer Behörden befehlen Petrus und Johannes, nie mehr öffentlich von Jesus zu reden. Nachdem die beiden aus der Gerichtsverhandlung entlassen sind, gehen sie sofort zur Gemeinde zurück, zu ihren Geschwistern, und sie berichten dort von dieser hochbrisanten Lage, nie mehr öffentlich von Jesus reden. Was tut die Gemeinde daraufhin? Wir lesen, da beteten sie alle gemeinsam zu Gott. Und Gott bestätigt ihnen in dieses Gebet hinein, mein Auftrag ist durch das behördliche Redeverbot nicht außer Kraft gesetzt. Und zum Zeichen dafür, dass Gott das meint, womit er sie beauftragt hat, erfüllt er sie in dem Moment, als sie fertig gebetet hatten, aufs Neue mit dem Heiligen Geist, und sie verkündigen weiter die Botschaft von Jesus öffentlich, furchtlos und unerschrocken heißt es, obwohl die Anordnung da war, wehe, ihr redet noch einmal öffentlich von Jesus. Wenn Gott selbst der Herr der Mission ist, wenn es sein Werk ist, in das wir hineingestellt werden, dann ist die Verbindung mit dem Herrn der Mission das Entscheidende. Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, wie wir an unseren Dienst herangehen können. Entweder legen wir fest, was wir wollen, was wir denken, was richtig ist, was wir glauben, was gemacht werden muss, und wir bitten Gott dann, das Segnen zu bestätigen. Oder aber wir lassen Gott bestimmen, was zu tun ist, welche Schwerpunkte zu setzen sind, und wir bestätigen, dass wir verstanden haben und machen uns auf seinen Weg. Um in dieser Weise wirken und arbeiten zu können, brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne seine Leitung, ohne seine Kraft ist so ein Weg nicht zu verwirklichen. Das hätte auch die Gemeinde, das hätte auch die Jünger damals nicht geschafft, als sie mit dem Redeverbot belegt waren. Der Heilige Geist stellt die Verbindung zwischen Gott und uns her. So betont Jesus das ja ausdrücklich, als er zu seinen Jüngern sagt: Ich werde den Vater bitten, an meiner Stelle jemanden zu euch zu senden, der euch helfen wird und der euch nie verlässt. Das ist der Geist der Wahrheit. In Apostelgeschichte 8 finden wir nun ein Beispiel dafür, dass Gott die Akzente setzt und wie ein Mensch daraufhin bestätigt: Jawohl, ich habe verstanden. Und er geht los und er macht sich an die Arbeit, obwohl interessanterweise die äußeren Umstände dem Augenschein nach völlig dagegen sprachen. Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 8 die Verse 26 bis 40. Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Der Engel des Herrn sagte zu Philippus: Mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße ist einsam und wird von kaum jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf hin, folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Da fragte er ihn: Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt. Aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen je zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sag mir doch, um wen geht es denn hier überhaupt? Meint der Prophet da sich selbst oder redet er von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und er verkündigt ihm ausgehend von diesem Prophetenwort die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorüber. Der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Ja, antwortete er, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ließ den Wagen anhalten. Die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie im Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Philippus tauchte danach in Aschdod auf. Von dort zog er nach Caesarea und verkündete unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Nachricht. Dieser Philippus war jemand, der in einer engen Verbindung mit Gott stand. Sicherlich auch unterstützt durch andere Christen, mit denen er zusammenarbeitete. Sein schlichter Gehorsam, ja, ich habe verstanden, war beachtlich. Wir blicken ja heute auf das gesamte Ereignis zurück. Dabei dürfen wir nicht vergessen, Philippus dürfte das alles längst nicht so klar gewesen sein, wie es uns heute aus der Rückschau erscheint. Als er auf einmal den Auftrag wahrnahm, geh in Richtung Süden. Alle äußeren Umstände sprachen dagegen. Gegen diesen Weg, den er da geht. Die Straße Jerusalem-Gaza lag weit südlich von dem Ort, wo er sich gerade aufhielt, nämlich in der Hauptstadt in der Provinz Samarien. Und das war noch wieder nördlich von Jerusalem. Zu Fuß brauchte man 1 bis 2 Tage, um an diese besagte Straße zu gelangen. Und das andere, was wir nicht lesen konnten, das kann man zu Hause nochmal nachlesen, Kapitel zuvor. Philippus war ja nicht gerade auf Urlaub in Samarien. Er war in einer aufblühenden, lebendigen Gemeindearbeit und in der Mission engagiert. In dieser Gegend herrschte Aufbruchstimmung. Da kamen Leute zum Glauben, Kranke wurden geheilt, Menschen wurden frei von Bindungen an dunkle Mächte. Philippus hat in Samarien eine weit offene Tür in seiner Arbeit. Bessere Bedingungen für seinen Dienst als Zeuge für Jesus konnte er sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und der Bericht im Kapitel zuvor über seine Arbeit endet mit der Feststellung, es herrschte große Freude in Samarien über das, was geschah, was Gott durch den Dienst von Philippus wirkte. Also, eine lebendige, aufblühende Arbeit. Philippus wurde gebraucht. Und da hinein kommt nun etwas völlig Unerwartetes. Philippus bekommt diesen eigenartigen Auftrag, verlass das alles und geh nach Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Wie hätten wir an seiner Stelle reagiert? Ich vermute, meine instinktive Reaktion wäre gewesen, da habe ich mich wohl verhört. Ich habe mir da was eingebildet. Passiert ja. Das ist doch nicht ernsthaft Gottes Wille, dass ich hier eine blühende, wachsende Arbeit, wo ich gebraucht werde, verlasse. Wie gesagt, Die äußeren Umstände sprachen menschlich gesehen ihre völlig eigene Sprache. Philippus, lass dich nicht irre machen von diesen Gedanken. Das ist bestimmt nur eine fixe Idee. Manchmal bildet man sich ja einfach was ein und denkt, ja, das ist jetzt genau das, was ich tun soll. Aber das war kein Impuls von Gott. Und Philippus, der Erfolg deiner Arbeit hier, dass du gebraucht wirst, der ist doch ein deutliches Zeichen, dass du hier bleiben sollst. Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir können vermuten, Philippus hat diese Entscheidung nicht einsam und allein für sich getroffen. Mir hat der Herr gesagt. Er wird wohl mit anderen Christen, mit denen er ja zusammenarbeitete, dort auch gemeinsam im Gebet gewesen sein. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir öfter, dass so wichtige Wegführungen wiederholt vorkamen, wenn Menschen miteinander im Gebet waren, wenn sie diese Verbindung mit Gott gesucht haben. Und dann ist am Ende das Ergebnis entscheidend. Aus diesem Prozess erwächst bei Philippus der Eindruck, doch, das ist Gottes Weg. Auch wenn es allem menschlichen Denken entgegensteht. Und das Ergebnis lautet dann kurz und bündig, Philippus machte sich auf den Weg. Diese Begebenheit, die hier geschildert wird, ist ein Beispiel dafür, wie Gott bestimmt, was getan werden muss, und ein Mensch bestätigt, jawohl, ich habe verstanden. Und er geht los. Der große Koordinator der Mission ist der Heilige Geist und damit Gott selbst. Er hat den gesamten Überblick über den Dienst der Mission. Und er sieht, was Menschen in dem Moment in Samarien überhaupt gar nicht wahrnehmen konnten. Da wird jemand in Kürze nach einem Besuch in Jerusalem im Tempel dort in seine Heimat zurückfahren. Er wollte dort Gott begegnen, aber man hatte ihn noch nicht mal in den Tempel reingelassen, weil er nicht Jude war. Und er fährt da jetzt zurück und er weiß nichts von Jesus. Der hat keine Ahnung von der guten Nachricht. Und außerdem ist er ein Mann mit ganz viel Einfluss in seinem Land. Er ist ein Schlüssel in dieses Land, in Äthiopien, weil er dort eine hochrangige Stellung bekleidet. Und Gott entscheidet aus seiner Sicht, ich brauche jetzt einen Menschen, der dem von Jesus erzählen kann. Wer hat seine Antenne ausgerichtet auf Gott? Philippus. Geh an diese einsame Straße von Jerusalem nach Gaza. Und Philippus geht, ohne zu dem Zeitpunkt, wo er in Gaza seine Butterbrote schmiert, seine Thermosflasche einpackt, ohne zu dem Zeitpunkt überhaupt zu wissen, was ihn dort erwartet. Vielleicht fühlte sich Philippus ein bisschen an Abraham erinnert, dem Gott ja auch einmal gesagt hatte, mach dich auf, verlass deine Heimat und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Landkarte lesen, Bibel lesen, mit Gott in Verbindung sein. Zu den Prioritäten gehört aus Gottes Perspektive in diesem Augenblick dieser äthiopische Finanzminister. Wer ist bereit, seine eigenen Vorstellungen und Ideen an die Seite zu setzen und sich die Tagesordnung von Gott neu bestimmen zu lassen? Philippus kommt an die Straße und er bemerkt einen Wagen. Und an dem Punkt ist wieder deutlich, wie wesentlich es ist, dass der Heilige Geist die Verbindung zwischen Gott und uns hält. So empfängt Philippus den Impuls, den Eindruck, dieser Wagen da, der ist es, beziehungsweise der Mann, der in diesen Wagen sitzt. Achte drauf, geh hin an die Straße, halte dich neben diesen Wagen. Philippus muss ganz nebenbei gesagt wahrscheinlich ein sehr durchtrainierter Kerl gewesen sein, denn ein Finanzminister fährt nicht nur wahrscheinlich mit einem Maulesel, der hat ein paar Pferde davor gehabt. Und dass Philippus am Anfang zumindest mal nebenher joggen musste, macht deutlich, der war wohl sicher sehr durchtrainiert. Aber dann erleben die beiden, der Finanzminister und der Jünger Jesu, diese von Gott vorbereitete Begegnung wird zu einer besonderen Stunde des Segens. Wer vor 4 Wochen, als wir unseren ersten Präsenzgottesdienst wieder hier haben konnten, hier war, erinnert sich vielleicht an den Abschnitt aus Römerbrief Kapitel 1, den wir betrachtet haben, wo Paulus sagt, ich möchte zu euch nach Rom kommen, um mit euch etwas zu teilen von dem Glauben, den wir gemeinsam haben, dass ich mit euch gestärkt werde. Genau das passiert hier. Es ist eine Stunde des Segens, die Gott, ohne dass Philippus überhaupt etwas geahnt hat, vorbereitet hat. Durch Philippus findet der Äthiopier zu Jesus. Wir hören nach diesem Abschnitt nichts mehr von ihm im Neuen Testament. Aber was ihm auf jener Straße widerfahren ist, das wird ganz sicher Kreise gezogen haben, auch in seiner Heimat. Es konnte diese Kreise ziehen, weil ein Mensch offen war für Gott und Gott gehorchte. Diese Begebenheit hier unterstreicht, wie konkret der Heilige Geist die Initiative ergreift und wie er Gottes Pläne und Absichten in dieser Welt vorantreibt. Und darum ist die Frage, wie wollen wir unseren Dienst für Gott tun? Ist uns vor allem wichtig zu erfahren, was Gott für notwendig hält? Was er will? Wollen wir so wie die Christen damals sein Angesicht suchen? Und wollen wir uns von ihm die Tagesordnung für uns persönlich und als Gemeinde setzen lassen? Ich entsinne mich einer alten Frau in meiner Heimatgemeinde. Sie war äußerlich eine sehr schlichte Frau. Ihre Schulbildung war mehr als bescheiden. Zu der Zeit, wo sie aufgewachsen war und in der Umgebung, wo sie aufgewachsen war, da war Schulbildung etwas ganz Besonderes. Luxus, konnte man sagen. Und nicht jeder hatte so ausgiebig Zugang dazu wie wir heute. Niemand wäre zum Beispiel je auf den Gedanken gekommen, diese alte Frau in die Gemeindeleitung zu wählen. Sie hätte das auch von sich aus gar nicht gewollt, wenn man sie danach gefragt hätte. Sie war eigentlich eher so am Rande in der Wahrnehmung vieler in der Gemeinde. Aber so schlicht und einfältig diese Frau nach außen schien, ihre Tagesordnung war offen für Gott. Und sie saß einmal in ihrem kleinen Zimmer, sie wohnte bei ihren Kindern, sie saß einmal in ihrem kleinen Zimmer und dann machte der Heilige Geist ihr in die Stille hinein klar, du sollst zu der und der Frau aus der Gemeinde gehen, denn deren Verhalten ist nicht in Ordnung und ich möchte dieser Frau helfen, dass sie wieder zurechtkommt. Und ich brauche jemand, der mit dieser Frau jetzt redet. Geh in meinem Namen. Um die Geschichte nicht zu lang zu machen, die alte Schwester erzählte hinterher, dass sie mit zitternden Knien losgegangen war. Weil nach menschlichem Ermessen, wie sie diese andere Frau kannte, eine herbe Abfuhr zu befürchten war. Ihre ersten Worte, als sie vor der Tür stand und die Frau die Tür aufmachte, waren denn auch sofort, gewissermaßen, um erstmal ein bisschen Distanz zu schaffen: Eigentlich wollte ich gar nicht kommen, aber der Herr schickt mich. Und dann bat diese Frau sie überraschenderweise hereinzukommen. Und diese Begegnung erwies sich als eine von Gott vorbereitete Stunde. Er gebrauchte diese völlig unscheinbare alte Schwester, um bei der anderen Frau einen geistlichen Durchbruch und eine neue Hingabe an Jesus zu bewirken. Und von dieser Begegnung, die diese beiden Frauen hatten, gingen wiederum Spuren des Segens aus in die Gemeinde und in die Umgebung hinein, von denen diese alte Schwester, als sie in ihrem Zimmer saß, überhaupt nicht ein Stück geahnt hatte. Wie wollen wir Gott dienen? Wollen wir sein Angesicht suchen? Wollen wir uns immer wieder neu von seinem Heiligen Geist erfüllen und leiten lassen? Wollen wir uns die Tagesordnung von ihm bestimmen lassen, damit sein Segen durch uns hindurch zu anderen Menschen fließen kann? Philippus war damals dazu bereit gewesen. Amen.